Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder Wald aktuell. Und schön, dass ihr mit an Bord seid, freut mich wirklich sehr. Ich selber sitze hier in meinem Forsthausbüro, gucke raus auf den Regen, der schön sachte fällt und bin im Moment eigentlich ganz froh, dass ich drin bin. Irgendwie ist mir ein bisschen kalt, vielleicht liegt das an der Übergangszeit. Sommer, Winter, diese Übergangszeit, die haben ja alle, also nicht nur wir Menschen, sondern auch die Tiere, die jetzt dann im Fellwechsel sind. Und ja, auch die können frieren. Und auch bei uns muss ich eben bei uns Menschen der Stoffwechsel wieder umstellen. Das Gefühl, also mir ist dann eher so ein bisschen kühl, obwohl, was haben wir draußen? 11,9 Grad, sagt hier mein Fensterthermometer. Ist jetzt nicht so kalt, aber zusammen mit Regen ist es jetzt im Moment drin mal ganz gemütlich. Also ich bin sehr, sehr gerne draußen, wie ihr wisst, aber ab und zu sitze ich auch gerne mal hier an meinem Schreibtisch. Ja, Wald aktuell. Was haben wir aktuell? Wir haben aktuell natürlich jede Menge Zuschriften von euch, die ich hinten raus gerne beantworte. Da würde mich übrigens mal interessieren, wie sehr euch das interessiert. Sonst kann ich die auch schriftlich beantworten und nicht in einem Podcast hier. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr das gut findet, ne, dass ich da ein bisschen Feedback bekomme, dass ich das ein bisschen optimieren kann. Oder wir lassen es so. Es sind nämlich schon eine ganze Reihe von Zuschriften und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ich finde auch sehr viel spannenden Themen drin, aber das könnt ihr dann selber beurteilen. Und es gibt natürlich einige Zeitungsmeldungen. Es gibt Meldungen zum neuen Bundeswaldgesetz. Das will ich so gar nicht mehr zu stark vertiefen. Punkt ist, das ist so abgeschliffen und entschärft worden, dass es nichts mehr taugt. Ja, so einfach kann man das zusammenfassen. Das bringt jetzt nichts mehr. Also im Prinzip kann man sich das sparen. Schade auch. Wir gucken uns heute aber mal an Waldpflegemaßnahmen. Also Maßnahmen, bei denen es nicht darum geht, in erster Linie Holz zu ernten. Was ich grundsätzlich ja völlig in Ordnung finde. Ne? Ich sitze ja hier auch an einem Holzschreibtisch. Holz ist ein sehr, sehr schöner Werkstoff. Aber es geht um Waldpflegemaßnahmen, um den Wald zu stärken. Und da haben wir jetzt hier eine Meldung von der Badischen Zeitung vom 23. September. Die Überschrift, warum der Wald nicht völlig ohne Menschen kann. Naja, ihr wisst ja, das ist für mich ja wie so ein Trigger. Und da jetzt schauen wir mal, da hat es einen Vortrag gegeben. Und diesen Vortrag hat gehalten ein Herr Thomas Seifert. Und der Herr Seifert, der ist Professor, jetzt gucke ich mal gerade, wo ist er Professor? Der hat eine Professur für Waldwachstum und Dendroökologie in Freiburg. Und der behauptet, es ist tatsächlich eine Behauptung, weil einen Beweis dafür gibt es nicht, dass wenn man die Bäume sich selbst überlässt, dann ist das so wie das Aussetzen eines Haustiers. Der domestizierte Wald würde nicht überleben. Na gut, insofern ist das sogar ein Fakt, weil wenn man einen Wald wild werden lässt, ist er ja nicht mehr domestiziert. Also ist der domestizierte Wald weg und hat nicht überlebt. Aber der Wald überlebt natürlich. Und das ist ja die Grundaussage. Er sagt zum Beispiel, dass dichtere Wälder gar keine Feuchtigkeit mehr speichern könnten, weil das Wasser von kleinen Regenschauern oft schon im Laub verdunste, bevor es den Waldboden erreiche. Also gut, das dichtere Wälder, es ist jetzt kein wörtliches Zitat, vielleicht dass der oder die Reporterin hier auch falsch zitiert, aber dass gar keine Feuchtigkeit mehr gespeichert werden kann, das ist natürlich Quatsch. Jeder Wald speichert Feuchtigkeit, die Frage ist halt, wie viel. Vielleicht hat er es auch so gesagt. Weil eben das Wasser schon oft im Laub verdunstet, bevor es den Waldboden erreicht. Und je weniger Bäume es gäbe, desto mehr Wasser würde den Waldboden erreichen. Und deswegen würde die Durchforstung halt das Wachstum der Bäume beschleunigen. Und auch weniger Bäume bleiben ja dann übrig, die das Wasser aus dem Boden ziehen. Und das wisst ihr ja schon von anderen Folgen, das ist natürlich Quatsch. Dazu gibt es ja gute Untersuchungen, dass gerade bei Laubbäumen das Wasser im Winter gespeichert wird im Boden. Dann haben die gar kein Laub drauf, wo Regen drauf hängen bleiben kann. Und diese Winterniederschläge, die sind so grob für 80% des Wasserverbrauchs im Sommer verantwortlich. Das heißt, wenn es im Sommer regnet und da bleibt was im Laub hängen, das spielt für die Bäume gar keine so große Rolle. Das ist Stand der Forschung. Und zwar gibt es dazu mittlerweile 3 große Studien. Die könnte man ja mal lesen. Dass die Durchforstung beschleunigt das Wachstum einzelner Bäume. Ja, das stimmt. Auch das haben wir schon mal besprochen. Wenn Bäume schnell wachsen, heißt das nicht, dass es denen besser geht, sondern die kriegen eine größere Krone, verbrauchen dann individuell mehr Wasser und dazu gab es ja diese Studie im Solling, dass dann oft Jahrzehnte später Bäume absterben in trockenen Sommern, weil sie den Wasserverbrauch nicht mehr drosseln können durch die großen Kronen. Also kann Durchforstung durchaus, und dazu gibt es genügend Beispiele, die ich selber auch schon gesehen habe, Durchforstung die Absterberate bei Bäumen erhöhen. Also wenn da viele Bäume stehen bleiben, haben wir viel Biomasse, dichtere Wälder, gerade bei Laubwäldern, sind häufig feuchter, erzeugen auch Regenwolken, wenn sie groß genug sind, diese Waldgebiete. Also je mehr Biomasse, je mehr Bäume, desto mehr Regenwolken können erzeugt werden. Also es ist eigentlich genau andersrum. Und dann geht darauf die Frage ein, dass ein stillgelegter, dichter Wald mehr Kohlenstoff speichern könnte als ein stark beforsteter. Dem widerspricht er, der kann nicht so viel speichern, als wenn man das Holz nutzt und daraus Produkte erzeugt, langlebige Produkte. Und auch das hatten wir schon mehrfach besprochen, dass selbst ein toter Baum im Wald den Kohlenstoff länger speichert als durchschnittliche Holzprodukte. Also durchschnittliche Holzprodukte, Möbel zum Beispiel, die halten, weiß ich nicht, 10 Jahre oder so. Ein durchschnittliches Haus ist nach wenig mehr als 70 Jahren abrissreif. Ja, es gibt auch Häuser, die 800 Jahre alt sind, die werden dann immer als Beispiel genommen, aber es sind ja Durchschnittswerte. Im Durchschnitt wird ein Haus nach etwas über 70 Jahren wieder abgerissen und das Altholz in aller Regel verfeuert. Ne? Also, diese Sache, dass Wälder gerade im Klimawandel nicht überleben ohne den Menschen, dass der Kohlenstoff besser gespeichert wird, wenn man Wald nutzt, das ist so nicht belegbar. Ganz einfach. Ne? Und ein Argument, was er bringt, Herr Seifert, hier laut Zeitung, ist natürlich besonders merkwürdig. Und zwar hat er wohl gesagt, wäre das Beforsten der Wälder schädlich, würde man es nicht machen. Also das ist ja ein Argument in sich, wo man sagt, also, weil ich es mache, kann es nicht schädlich sein, sonst würde ich es nicht machen. Naja, also demnach dürfte es keine verrückten Sachen geben, auch keine schlimmen Menschen, ne, und so weiter und so fort. Gut, Seiferts Resümee des Abends lautet, so wie es aussieht, braucht der Mensch den Wald, aber der Wald braucht auch den Menschen. Mhm. Also das würde ich anders sagen, der Wald braucht den Menschen nicht. Gut, das war ein aktueller Zeitungsartikel. Ich hatte noch einen anderen mitgebracht, der stößt aber quasi ins selbe Horn. Ach doch, das zitieren wir mal, das war, glaube ich, ein Radiosender, das war gar kein Zeitungsartikel. Da geht es im Pfälzerwald um ein Waldstück in der Südpfalz. Da werden 2 Hektar fit für die Zukunft gemacht, indem die Forstleute draußen entscheiden. Also der ist von selber entstanden, Naturführung nennt man sowas. Und da entscheiden jetzt Försterinnen und Förster, welche Bäume stehen bleiben dürfen und welche nicht. Das nennt man dann Jungbestandspflege, wenn das in sehr jungen Jahren gemacht wird. Das heißt, da wird reingeschaut, welche Bäume haben eine besonders schöne Stammform, welche Baumarten möchten wir stehen lassen. Und das sind dann, ja, man macht das Ganze, um möglichst wirtschaftlich wertvolle Bäume zu erzeugen, aber auch möglichst vielfältige Baumarten zu haben, in Klammern, aber die sind ja dann schon da. Und da wird zum Beispiel, ist die Rede davon, dass Buchen, dass auch einige Buchen drin sind, auch sehr viel Bergahorne, aber auch Buchen, Esskastanien, Douglasien, die ja beide nicht heimisch sind, alle möglichen Baumarten. Und dass da aber auch sehr viel Buchen wachsen. Und die Buchen könnten natürlich dann die anderen Baumarten überwachsen. Das machen sie natürlich nicht grundsätzlich überall. Egal, aber selbst wenn sie es machen würden, entscheidend ist ja, dass die Natur das entscheiden kann im Rahmen des Klimawandels, was wächst denn da, weil man es ja nicht weiß, wie die Leute vor Ort auch zugeben. Aber in dem Augenblick, wo sie da manipulierend eingreifen, treffen sie ja die Entscheidung. In einem Szenario, von dem sie zugeben, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht. Also das ist Wieder mal eine sehr merkwürdige Handlung. Mir fällt gerade der passende Fachausdruck nicht ein. Wenn man Dinge macht, ohne zu wissen, was man macht, hat man ein gutes Gefühl. Hauptsache, man macht etwas. So kommt mir das hier vor. Ne? Dass man eben entscheidet, welcher Baum wächst weiter. Und damit sagt man ja, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben. Basierend auf was? Keine Ahnung. Also nochmal diese Jungbestandspflege, die da jetzt überall betrieben wird, das sind sicher Pflege, also man pflegt den Wald, man macht ihn besser, das tut dem Wald gut. Dafür gibt es keine Evidenz. Da entwickelt sich gerade ein natürliches Ökosystem und schon greift man ein und lenkt es in eine Richtung, wo man sagt, ich weiß aber selber nicht, wie es weitergeht. Also lenken, wenn man nicht weiß, wo es weitergeht, das ist so wie Autofahren mit verbundenen Augen, sollte man nicht tun. Und das kostet halt auch noch ein Schweinegeld, das muss man sagen. Ne? Aber man hat ein gutes Gefühl anschließend dabei, weil man hat ja den Wald zukunftsfit gemacht, wie auch immer. Das Einzige, was man machen kann mit dieser Jungbestandspflege, man bringt Bäume zum schnelleren Wachsen. Aber das Thema hat man ja gerade schon mal im Zusammenhang mit dem Vortrag. Es ist keine gute Idee, Bäume jetzt anzutreiben. Ihr erinnert euch vielleicht an eine Podcast-Folge mit dem Professor Erwin Hussendörfer von der Hochschule Weihenstephan. Der hat das mal ganz schön gesagt, Zukunftsbäume, also die besonders robust sind, resilient sind, das müssen gar nicht die großen sein, die forstwirtschaftlich immer gefördert werden. Da werden die großen, schlanken, die dann sehr schnell dick werden sollen, die werden freigestellt, weil die als robust gelten, weil die halt so schnell gewachsen sind. In Wirklichkeit sind es vielleicht die Asketen, die unten drunter stehen, die Bäume, die kämpfen müssen um jeden Lichtstrahl. Die sind ja diejenigen, die unter besonders schwierigen Umständen sich beweisen müssen. Und wenn die überleben, dann sind das möglicherweise die besten Bäume, die richtig zukunftsfit sind. Das wissen wir alles nicht. Und deswegen ist mein Rat auch an alle, die ihr selber Wald habt oder das vielleicht im städtischen Bereich mit beeinflussen könnt, lasst doch die Natur das selber machen. Ne? Es verändern sich auch gleichzeitig Parameter. Also das, was heute gilt, gilt vielleicht in 5 Jahren nicht mehr, weil es dann noch wärmer geworden ist oder noch mehr Regen im Sommer oder mehr Hochwasser oder was auch immer. Wir wissen das ja alles gar nicht. Und deswegen, wenn der Wald das selber austarieren kann, führt das zu sehr, sehr guten Ergebnissen. Das Einzige, was passieren kann, ist, wenn man nach einem Kahlschlag, und der ist ja auch nicht natürlich, den hat ja jemand gemacht, sehr dichte Naturverjüngung hat. Wie gesagt, das kommt in normalen Wäldern, natürlichen Wäldern so ja gar nicht vor. Dann kann es sein, dass wenn ein nasser Schnee zum Beispiel kommt, dass der dann sehr viele Bäume umdrückt. Ja, dann ist nicht der ganze Wald kaputt, aber dann sind halt viele Bäume umgeknickt, umgebogen. Und das System auf Hunderten von Quadratmetern einfach wieder um Jahre zurückgeworfen. Die Biomasse bleibt aber da, es bleiben auch genug Bäume stehen, dass sich das sofort wieder erholen kann. Und das passiert halt extrem selten. Das kann aber vorkommen. Und das wird dann häufig als Argument genommen, dass man den Wald mal ausdünnen müsste. Braucht man also nicht. Nehmt zusammen vielleicht noch ein kleines Update zu Gleisbert, dem kleinen Kirschbäumchen von Gleis 14, Hamburger Hauptbahnhof, Abschnitt A bis B, Gleis 14, den wir ja letztes Jahr retten durften. Das ist jetzt fast genau ein Jahr her. Der ist sehr gut angewachsen in der Waldakademie, weil das immer wieder nachgefragt wird. Da ist fast 1 Meter größer geworden. Das ist irre, wie der abgeschossen ist. Hier unter verbesserten Umständen. Ne? Der durfte ja in Hamburg nicht größer werden und sollte ja entfernt werden. Und kam hier ziemlich ramponiert an und dem ist es richtig gut gegangen. Und dem hat das gut getan. Also wenn es die ersten Kirschen gibt, sage ich dann mal Bescheid. Ja, damit kommen wir auch schon zur Post. Die ist sehr umfangreich und da werden wir noch einige aktuelle Themen abarbeiten können. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt mit den E-Mails einsteigen. Und die erste Frage kommt von Ulrich. Da geht es nochmal um das Bundeswaldgesetz. Da geht es darum, dass das Betretungsrecht eingeschränkt werden soll. Das finde ich übrigens ein Skandal. Dass die Waldbesitzenden, das sind häufig große, die auch in den Lobbyvereinen gut vertreten sind, möchten, dass das Betretungsrecht eingeschränkt wird, nämlich querfeldein. Und dazu sollen zum Beispiel Wander-Apps bestimmte Waldwege löschen. Da muss man echt sagen, Leute, jetzt ist aber langsam gut. In unmittelbarem Ballungsraumumgebung, da ist der Wald natürlich etwas stärker frequentiert. Ja, das wird sich auch nicht ändern, aber der große Teil der Wälder ist ruhig, da passiert nicht viel. Und die meisten Leute laufen nicht querfeldein. Das geht schon los, weil sie Angst vor Zecken haben oder nicht durch die Brombeeren wollen oder. Das macht ja auch keinen Spaß, ehrlich gesagt, in vielen Wäldern, wo Holz zum Beispiel geerntet wird und dann diese überall diese Harvester-Schlammspuren sind. Also, ne, und wenn man sich unterhalten möchte, das ist auch schwierig, weil wenn man durch den Wald geht, dann, also querfeldein, dann kann man häufig nur hintereinander gehen. Weil es gibt gar nicht so viele Linien, wo man gut durchlaufen kann. In bewirtschafteten Wäldern, in wirklich halbwegs natürlichen Wäldern, geht das sehr, sehr, sehr viel einfacher. Aber die haben wir ja kaum noch in Deutschland. Also ein echter, natürlicher Wald ist sehr gut zu belaufen. Da liegt nicht so viel Zeug rum, da wachsen auch keine Brombeeren. Kann man also auch wirklich gut durchwandern. Aber nochmal, das haben wir in Deutschland ja kaum. Und die bewirtschafteten Wälder, da macht es häufig gar keinen Spaß, querfeldein durchzugehen. Und wenn das mal ein paar Leute machen, da kann man nur sagen, Mensch, die machen doch nicht so viel Schäden wie ein Harvester, der alle 20 Meter mit 20 bis 70 Tonnen da durchwalzt und jede Menge Reisig- und Kronenmaterial hinterlässt, durch die eben keiner mehr durchkommt. Also auch hier wieder ein Versuch, ne, da einfach das große Waldbesitzende ihre Ruhe haben. Da geht es häufig auch um Jagd. Die möchten das nicht, wenn Menschen da durchlatschen. Aber nochmal, wir haben eine Sozialbindung des Eigentums und ich finde, das Betretungsrecht sollte nicht eingeschränkt werden. Sebastian bedankt sich für den Podcast. Ja, dankeschön auch. Und dem fand es besonders schön, dass es weniger ums Machen geht, weil das ein Problem ist, im Wald zu machen. Man kann Wald mit Machen kaum helfen, sondern mit Lassen. Dass man den Wald in Ruhe lässt, das fällt uns Menschen schwer. Und eine Frage ist auch, wie das aussieht, wie das mit Denkmalschutz aussieht für Wald oder ältere Bäume, weil es bei Häusern ja sowas gibt. Das gibt es schon auch bei Bäumen. Ne? Naturdenkmal nennt sich das. Da hängt dann häufig so ein Schildchen dran. Naturdenkmal, oft ist es auch dran geschraubt. Das ist natürlich blöde. Ne? Also wenn man einen Baum schützen will und schraubt da Schrauben rein. Naja, aber sowas gibt es jedenfalls. Eine weitere Frage lautet, warum diese alten Buchenwälder, Hainsimsen-Buchenwälder, warum da überhaupt Forstwirtschaft betrieben werden darf, weil wir eine globale Verantwortung für den Erhalt dieser Ökosysteme haben. Und die gibt es ja nur noch in ganz geringem Umfang in Deutschland. Ja, warum darf man noch weiter Forstwirtschaft betreiben? Na, wir sehen es ja gerade im Zusammenhang mit dem neuen Bundeswaldgesetz. Die Lobby ist so stark, die möchte keinen Quadratmeter abgeben. Aber wir sorgen ja dafür, dass das doch passiert. Zum Beispiel mit dem Urwaldprojekt der Waldakademie. Da haben wir schon über einen Quadratkilometer gesichert von solchen alten Wäldern. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Florian beschreibt in seiner E-Mail, dass er im Frühjahr und Herbst 2022 in Süditalien Urlaub gemacht hat und ist beeindruckt gewesen vom Naturschutzgebiet Foresta Umbra. Und das ist ein alter Buchenwald, angenehm kühl. Und dass Buchenwälder auch in Deutschland bestimmt gut für den Klimawandel gerüstet sein müssten, wenn das sogar in Süditalien der Fall ist und dort zum Beispiel auch nicht brennt. Ja, Florian, das haben wir auch schon hier schon ein paar Mal thematisiert. Vielleicht hast du die Möglichkeit, auch die älteren Podcast-Folgen mal anzuhören. Genauso ist es. Die alten Buchenwälder sind in Deutschland A, besonders kühl, B, brennen sie nicht und C, sind sie besonders gut in Zeiten des Klimawandels aufgestellt. Svenja hat eine interessante Frage zum Thema Nordseeküste. Du hast Urlaub verbracht an der dänischen Nordseeküste und dich gefragt, wie sah da eigentlich der Wald früher aus? Welche Baumarten waren das und so weiter und so fort? Ja, also man muss sagen, gerade im Küstenbereich ist ja sehr viel Neuland gewonnen worden. Also das war ja oft so Marschland, moorig, sumpfig, Brackwasser, also dass das Meer teilweise auch mit weiter ins Land vorgedrungen ist und wieder zurückgezogen hat, das sind keine guten Böden für Wald. Also da hat sich hier und da, werden sich da Bäume gehalten haben, aber das ist gerade im Küstenbereich eben häufig so, dass wir die Landschaft so verändert haben, dass wir denken, oh, das ist alles Festland und wo ist denn hier eigentlich der Wald? Und eigentlich sind das große, große Übergangszonen gewesen, natürlich auch mit Dünen. Da gab es sicher auch von Natur aus mal Kiefern, gerade auf diesen Sanddünen. Natürlich ist es grundsätzlich Laubwaldland. Auch Dänemark generell ist ein Laub-Urwaldland, auch mit Buchen-Urwäldern. Die Buchen-Urwälder sind natürlicherweise vorgedrungen bis Norwegen, bis Südnorwegen und Süd, Ja, also ein großer Teil Südschwedens ist Buchenurwaldland, also Dänemark ganz sicher auch. Nur der unmittelbare Küstenbereich, also den haben wir so umgekrempelt, dass wir gar nicht mehr erkennen, dass das Übergangslandschaften sind, wo Wald nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und noch ein kurzer Einschub von Jutta, die Waldpädagogin ist und sich sehr gefreut hat über die Podcast-Folge mit Professor Weiß und der Tatsache, dass Pilze eigentlich Tiere sind. Andreas hat eine Frage zum Thema Hanf. Das höre ich übrigens ganz häufig, dass man sagt, Mensch, wir könnten doch Holz durch Hanf ersetzen. Ja, klar, können wir das. Ja, also weil aktuell wird ja viel Werbung auch für Kleidung aus Holz gemacht, aus Bäumen. Ja, Viskose wäre so ein Fall. Gibt also Fasern. Also Holz hat Zellstofffasern und da kann man genau wie aus Baumwolle Klamotten rausmachen. Und das wäre natürlich ein weiterer zusätzlicher Druck auf den Wald. Auf der anderen Seite muss man sagen, dort, wo man Hanf anbaut, könnte man theoretisch auch Bäume pflanzen. Ja, also ich bin ja jetzt kein Experte. Das siehst du schon, Andreas, zum Thema Hanfbekleidung müsste ich mich mal näher informieren, wie produktiv solche Flächen sind, wenn man die zur Textilherstellung braucht. Auf jeden Fall bin ich kein Freund davon, noch mehr Holzprodukte zu nutzen. Insofern geht das in deine Richtung, dass man also noch mehr Bedarf schürt, um Bäume zu fällen. Und das ist ganz klar bei Textilien aus Holz. Also im bemessenen Umfang sicher okay, aber dass man das ausweitet, muss vielleicht nicht sein. Steffen regt an, mal eine Folge zu Erotik im Wald zu machen. Das könnte man vielleicht, aber da sind meine Erfahrungen echt übersichtlich. Also jetzt mal ganz im Ernst. Im Winter wäre mir das zu kalt und im Sommer gibt es da halt stechende Insekten. Ich weiß nicht, ob das so vergnüglich ist. Ich persönlich bin jedenfalls kein Fan davon und davon abgesehen muss man jederzeit damit rechnen, dass man auch gestört wird. Ist mir selber umgekehrt auch mehrfach als Förster schon passiert. Das sind immer ultra peinliche Begegnungen. Vor allem, das wird dann immer noch besser, schon mal passiert, das war schon 30 Jahre her oder so, da bin ich mal irgendwo in eine Ecke gekommen, da war ein Pärchen gerade hinter einem Auto zugange und schwupps, gucken sie natürlich beide erschrocken hoch. Ich wollte die ja gar nicht stören, aber bin halt so durch den Wald gelaufen. Und die beiden kannte ich auch noch, aber aus unterschiedlichen Haushalten. Also da war gerade ein kräftiger Seitensprung im Gange. Also sowas kann auch sehr unangenehm sein. Also solche Geschichten könnte ich vielleicht erzählen, aber ansonsten bleibe ich lieber bei den Bäumen. Christine hat eine Frage zu panaschierten Bäumen. Also du hast ein Ahorn gesehen mit panaschierten Blättern. Was sind panaschiert? Die haben dann so weiße Flecken. Und weiße Flecken heißt, da ist kein Chlorophyll in den Blättern, sonst wären sie ja grün. Und das heißt auch, dass die Bäume dann keine Photosynthese betreiben. An mit diesen Teilstücken wenigstens. Also, die sind quasi auf Diät gesetzt. Das sowas setzt sich in der Natur nicht durch. Das gibt's immer wieder mal. Also, wir haben ja Leute ein Bild geschickt von einer Buche mit weißen Blättern. Die kann nur überleben, weil sie von den Nachbarbäumen mit versorgt wird. Also mit weiß, wenn man alles Licht zurückstrahlt, dann wird das nichts mit der Photosynthese. Und so ein Baum würde eigentlich verhungern oder in dem Fall, wenn er panaschiert ist, auf eine sehr strenge Diät gesetzt und wenn dann mal eine Insektenattacke kommt, der braucht aus irgendeinem Grund mehr Energie, dann war es das. Also das finden viele Menschen schön. Ich selber, angesichts der Tatsache, dass das für die Bäume gar nicht gut ist, mir gefällt es nicht und das sind natürlich Mutationen, ne, die dann einfach vermehrt werden für den Gartenbaubereich. Florian, du hast gerade im Auto, während du die Podcast-Folge gehört hast, ist irgendwo ein Umschwung oder du hast umgeschaltet auf einen Radiosender, Bayern 2, da kam irgendwas über Wälder abholzen für Windräder. Habe ich auch schon mehrfach thematisiert, mag ich gar nicht. Ne? Ganz kurz nochmal meine Position. Ja, Windenergie, klasse, in Industriegebieten, entlang von Autobahnen, in intensiver Agrarlandschaft, aber bitte nicht im Wald. Fabian hat in seiner E-Mail einen Vorschlag gemacht für Podcast-Gäste. Könnt ihr gerne immer machen. Und wir gucken mal, was dann draus wird. In dem Fall ging es um Gartenbau. Sepp Holzer mit seinem Sohn, der im Gartenbau das ist, was ich im Wald bin, so wie du schreibst. Also müssen wir mal schauen, was es da für Schnittmengen gibt. Also die Grundhaltung ist schon mal gut, wenn die ähnlich ist, muss aber gar nicht sein. Ne? Also ich würde auch super gerne kontrovers diskutieren. Können wir also auch gerne machen. behalte ich einfach mal im Hinterkopf. Also nochmal, wenn ihr Vorschläge habt für Podcast-Gäste, grundsätzlich gerne. Und das neue Waldgesetz beschäftigt euch vielfach, zum Beispiel auch Bernd, ne? Also wie der neue Entwurf, was ich dazu sagen kann. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, ne? Unter anderem Betretungsrecht, aber auch, dass die ganzen Straftatbestände rausgestrichen würden und so weiter. Es ist halt einfach weichgespült und taugt nichts mehr. David hat noch eine spannende Frage aufgeworfen um Schutzwälder in den Berggebieten. Hier werde den Leuten oft verkauft, man müsse den Wald aktiv pflegen, da er sonst nicht seine volle Schutzfunktion wahrnehmen kann. Ja, jein. Also ich habe es oft in den Alpen gesehen, wenn man da Fichtenplantagen bis in die höchsten Lagen anlegt, ne, diese wackeligen Monokulturen, die sind natürlich nicht besonders standfest. Ne? Und wenn man die nicht ausdünnt, ne, das, dann kippen die irgendwann um und die Schutzfunktion ist nicht besonders gut gewährleistet. Aber ihr wisst schon, ein echter Schutzwald, das wäre ein natürlicher Wald. Der würde ganz anders aussehen und den bräuchte man natürlich nicht zu pflegen, auch nicht in den Alpen. Also es ist diese Kombination, ich mache Monokulturen bis in die Hochlagen, ein gleichaltrig, sehr dicht, die Bäume sind wackelig wie Spaghetti. Und dass, wenn man da nicht ab und zu mal ein paar Bäume rausnimmt, dass die Verbleibenden sich ein bisschen stabilisieren können, ja, dann wird das nichts. Aber das ist ein typisches Monokultur-Plantagenproblem. Und das sollte in der Schutzwaldzone eigentlich grundsätzlich einfach verboten werden. Dann ging es auch ohne Pflege. Sabine hat mir einen Link geschickt von einer Facebook-Seite von David Attenborough, den ich echt klasse finde. Gucke ich mir gerne mal an. Dazu nochmal die Information. Ich habe ja einen relativ großen Facebook-Account, der aber schon seit, ich glaube mittlerweile jetzt 3 Monaten oder noch länger gehackt ist und Facebook versucht es schon seit dieser Zeit wieder hinzubiegen und ist da auch zuversichtlich, aber das kann nochmal 2 Monate dauern, ne? Also insofern werdet ihr von mir auf Facebook erstmal nichts hören. Helga schreibt mir etwas über Verpackungswaren. Und zum Beispiel, wenn große Versanddienstleister Sachen verschicken, 2 Zentimeter groß und der Karton ist dann 30 Zentimeter lang. Ob man sowas nicht verbieten kann? Ja, kann man, will man aber anscheinend nicht. Sehe ich genauso, finde ich sehr, sehr ärgerlich. Der Versandhandel verbraucht ja irre, irre viel Papier und damit auch Wald. Wenn also wirklich große, große Wälder gefällt in Skandinavien, aber auch in Deutschland. In Deutschland ist es meistens durch Forstungsholz aus Plantagen, aber in Skandinavien eben auch Kahlschlagsholz von großen Kahlschlägen, was dann zu Päckchen und Paketpappe verarbeitet wird, unter anderem. Und das kann man sicher reduzieren. Das kann man sicher reduzieren. Man könnte ja auch mal drüber nachdenken. Das gibt es ja von einigen Versendern, dass man Pfandkisten bekommt, die dann wieder zurückgehen. Ja, das macht das teurer. Richtig. Aber billig heißt Umweltzerstörung. Also auch da werden sicher in Zukunft andere Sachen kommen, einfach weil wir gar nicht mehr den Wald haben, global, um so viele Verpackungskartons zu machen. Und ein erster Schritt wäre ja, man macht die mal so klein, wie es nötig ist und nicht unnötig groß. Darüber habe ich mich auch schon mehrfach geärgert. Dann haben wir hier noch von Yannick einen Tipp zum Thema Food Forest, also Lebensmittelerzeugung im Wald. Ja, sicher auch ein spannendes Thema. Es ist halt immer ein Spagat, ne? Weil auch so ein Wald ist ja nicht natürlich. Ich würde ja dann Fruchtbäume haben, was ich grundsätzlich schön finde. Und die Frage ist, ist die Fläche dann weniger produktiv, als wenn ich mich nur auf die Lebensmittelherstellung konzentriere? Auch da können ja Bäume die Produktion fördern, ne? Aber wenn ich noch mehr Bäume habe, also ich einen Wald habe, wo ich Lebensmittel generiere, der kann nicht natürlich sein, weil unsere heimischen Wälder machen das nicht. Ne? Also, oder nur in sehr geringem Umfang. Also die Buche, Eiche, Ahorn, Esche und so weiter. Also bei Buche und Eiche kann man noch drüber streiten. Da kann man noch ein bisschen was gewinnen an Öl und solchen Dingen, aber bei vielen anderen Baumarten nicht. Also müsste ich dazu stark eingreifen. Und dann ist die Frage, geht das auf Kosten natürlicher Waldfläche? Brauche ich dann mehr Flächen, um Lebensmittel zu erzeugen, wenn ich das quasi im Wald machen möchte. Viele Sachen wachsen ja auch gar nicht im Dunkeln. Also schwierig. Könnte man aber durchaus mal diskutieren. Das ist ja auch dein Vorschlag gewesen, Yannick, sowas einfach mal zu diskutieren. Auch Sven hat noch mal ganz viele Vorschläge gemacht zum Thema Windenergie im Wald und Energiewende. Ja, also berücksichtige ich grundsätzlich ja in dem Podcast. Windenergie hatte ich vorhin schon mal was gesagt. Bioenergie spielt ja auch gerade eine große Rolle, auch bei den Lobbyverbänden. Also Holzverbrennung als Stütze der Energiewende, der ich auch kritisch gegenüberstehe. Das sind also auch alles Themen, die sicher immer mal wieder aufploppen hier in dem Podcast. Jens, du hast mir Bilder von einem Hagelschaden geschickt, und zwar von einer Birke, die 1,5 Jahre alt ist. Und da hat es gehagelt und da ist die Rinde aufgeplatzt. Da kann man, das ist aber die Frage, kann man da irgendwie helfen? Kann man da was tun? Nein. Also wenn man da über solche Wunden irgendwas drüber schmiert, das hat man früher gemacht, ne, irgendeine Wundpaste, dann hilft das den Pilzen, weil das, also die Feuchtigkeit darunter erhalten bleibt, das trocknet nicht aus. Also wenn überhaupt, höchstens die Ränder, das Cambium, ne, da könnte es ein bisschen helfen, aber im Endeffekt, ich würde es mir sparen. Also Hagelschäden wachsen die meisten Bäume gut wieder aus. Das ist ein junger Baum, der wächst, eine junge Birke, die wächst auch noch sehr schnell. Das ist in ein paar Jahren Schnee oder Hagel von gestern. Ingo stellt mir eine Frage, die ich leider nicht beantworten kann, nämlich wie lange es die Buche schon gibt. Also die Rotbuche, die gehe ich mal von aus, nicht die Vorfahren. Das weiß ich nicht und dazu ist, genau wie du schreibst, auch im Internet kaum was zu finden oder eigentlich gar nichts. Das Problem in Anführungszeichen ist, dass die Buche und die Orientbuche zum Beispiel, ne, das ist, ja, ist das eine Unterart, ist das eine eigene Art, wahrscheinlich ist es eine Unterart, sich erst, die haben sich getrennt, glaube ich, vor den letzten Eiszeiten. Also mehr habe ich auch nicht rausgekriegt, aber welche Eiszeit denn? Ne? Wie weit zurück? Wir hatten ja verschiedene. Und davor war das, gab es eben nur eine Art. Also wir wissen, das Einzige, was wir wissen, ist, die Rotbuche ist eine relativ junge Art. Buchen selber gibt es sicher schon seit Jahrmillionen, aber speziell die Rotbuche kann deutlich jüngeren Ursprungs sein. Weiß man aber nicht so genau. Also ich weiß es zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob es dazu Untersuchungen gibt. Vielleicht weiß das jemand von euch. Dann wäre ich echt für einen Hinweis dankbar, weil die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Und Martin hat noch eine Frage, da geht es um die Podcast-Folge mit Professor Michael Weiß zu dem Thema Pilze. Da ging es ja darum, ich hatte ja in meiner Anfangszeit mal Bäume ringeln lassen, um Totholz zu erzeugen. Total bekloppt, also ringeln sie, ein bisschen Rinde abschälen lassen, damit diese Bäume absterben, die sonst gefällt worden wären. Und die sollten als lebendes, stehendes Totholz da die Ökologie sozusagen verbessern im Wald. Totaler Quatsch, wie ich heute weiß. Aber diese Bäume haben ja zum ganzen Teil überlebt, viele, viele, viele Jahre. Und die Frage ist, wie haben die das gemacht? Weil die Wurzeln ja nicht mehr versorgt werden konnten. Ne? Die Rinde war ja unterbrochen. Das heißt, dann muss der Baum eigentlich sterben. Das haben die aber nicht gemacht, weil die ganz offensichtlich von den Nachbarbäumen mitversorgt wurden, entweder über die Wurzeln oder über das Pilznetzwerk. Und die Theorie von Martin ist jetzt in der Zuschrift, ist es für die Bäume auf Dauer sparsamer, einen Baumpartner weiter zu versorgen, als sich selbst auszubreiten und größer zu werden. Das heißt, man versorgt einfach den Nachbarbaum und nutzt quasi deren Krone mit. Aber das geht ja nicht, weil diese Krone keine Nährstoffe mehr liefert. Wenn die Rinde unterbrochen ist, da gehen die Nährstoffe nämlich runter in den Boden, also in die Wurzeln, in das Netzwerk. Wenn die Rinde unterbrochen ist, funktioniert diese Verbindung nicht mehr. Das heißt, die Krone kann sich selber mit Nahrung versorgen. Ne? Oben die grüne Krone kriegt Wasser durch das Holz. Das Holz ist ja noch da, von den Wurzeln raufgepumpt. In dem Holz sind ja die Wasserleitungen. Also das würde keinen Sinn machen zu sagen, ich selber mache keine große Krone, versorge das benachbarte Wurzelsystem dieses geringelten Baums mit, weil ich kriege ja nichts zurück. Also ich habe eine kleinere Krone und gebe dann noch Zucker ab, ohne was zurückzubekommen, weil dieser geringelte Baum kann ja nichts mehr liefern. Also diese Theorie würde ich ausschließen. Und damit kommen wir zur letzten Frage von heute, von Sascha. Da geht es um eine Stelle in dem neuen Buch Buchenleben, und zwar auf Seite 49. Da berichtet die kleine Buche, dass sie in der kalten Winterzeit Salze aus dem Boden aufnimmt. Und ob das nicht, das ist die Frage, dafür verantwortlich ist, dass sich im Innern der Pflanze ein höherer Druck aufbaut. Ja, so ein osmotischer Druck, also wenn die Salzkonzentration höher wird, baut sich ein osmotischer Druck auf, weil das Wasser zum Salz will, also in die Wurzel eindringt und dadurch vielleicht diese Pumpwirkung losgeht im Frühjahr, wenn die Bäume sich aufpumpen. Das glaube ich nicht, weil die Salzkonzentration muss ja vorher in den Wurzeln dann geringer gewesen sein. Also wenn die Wurzeln Salz aufnehmen, das Wasser mit dem Salz fließt da rein, dann kann es in der Wurzel keine höhere Konzentration haben als außerhalb. Es ist ja dieselbe Lösung. Es müsste dann einen Mechanismus geben, wie sich das Salz anreichert, ja, diese Mineralstoffe. Dann könnte so ein Druck entstehen. Ist aber meines Erachtens nicht nachgewiesen. Und das würde, soweit wie ich das sehe, auch nicht reichen, um diese hohen Drücke aufzubauen, um das Wasser in durchgehenden Röhren 30 Meter und mehr hoch zu drücken. Also das reicht, glaube ich, nicht aus. Aber ihr seht schon, Glaube, ne, das ist ja nicht erforscht. Das ist eine Theorie, finde ich aber grundsätzlich gut. Neuere Studien dazu kenne ich nicht. Also ist nach wie vor ein Mysterium, wie die Bäume das schaffen, sich gerade im Frühjahr so aufzupumpen. Und das ist ja wirklich so, dass man es reinrauschen hören kann an bestimmten Tagen mit einem angelegten Stethoskop. Ist bis heute nicht geklärt, aber es ist ja schön, wenn es immer noch Wunder und Mysterien gibt. Wir werden nie alles wissen über den Wald, weil wir auch nie alle Arten kennenlernen werden und wissen, was die da alles so machen. Aber das ist ja auch schön. Ich finde das super spannend, dass das ganze Leben lang neue, tolle Erkenntnisse dazukommen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich finde es auch toll, wie ihr euch mit den Zuschriften beteiligt. Und ja, wie gesagt, lasst mir doch mal einen kurzen Kommentar da, wie ihr das Verhältnis so findet bei Wald aktuell mit Fragen beantworten und aktuellen Meldungen. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.